Wenn wir also heute nochmal aus Micha 1 eine Nachlese halten, dann möchte ich auf zwei Dinge nochmal zu sprechen kommen, über die ich am vergangenen Sonntag weggegangen bin. Das ist erstens der Vers 8 und dann ist es zum anderen Vers 16. Darum will ich klagen und heulen, will barfuß und nackt gehen, ich will Wehklage halten, wie die Schakale und Trauer wie die Strauße. Könnt ihr auch den Vers 11 noch dazu ziehen. Aber Vers 16 heißt es, mache dir eine Glatze und schere dich um der Kinder deiner Wonne willen. Mache deine Glatze breit wie die des Geiers, denn gefangen sind sie von dir weggezogen. Da begegnet uns in diesem ersten Kapitel des Propheten Micha eine Sache, die würde man heute mit als in die Nähe der Selbstverstümmelung rücken müssen. Das ist eine Sache, die in unserem Kulturkreis selten auftritt, die aber im Nahen Osten regelmäßig ist, dass bei der Trauer extreme körperliche Reaktionen kommen. Bei uns geschieht sowas eher unterschwellig. Ich habe ja sehr viel zu tun mit Frauen, die Missbrauch oder Gewalttaten erlebt haben, und eine regelmäßige Erfahrung, die sich dort beobachten lässt, ist, dass dann diese Frauen radikale Äußerst verändern. Sie scheren sich. Das sollte immer ein Warnzeichen sein, wenn jemand, der auf sein Äußeres achtet, von einem Moment auf den nächsten das Gefällige, das Ehrbare zerstört. Also gerade Frisuren sind dort eine Sache, die extrem, oder wo ein Mensch extrem sensibel auf das reagiert, was innerlich mit ihm geschieht. Es gibt Menschen, deren Würde zerstört ist, die können es gar nicht aushalten, würdevoll durchs Leben zu gehen. Die stehen wie unter einem inneren Zwang, sich zu verschandeln, sich zu entstellen. Und das geht dann bis tatsächlich bis hin zu den Selbstverletzungen, bis zu dem Schneiden. Und das kann weitergehen bis zu richtig schweren Einschnitten. Und ich sag mal, eine der kulturell verbrämten Methoden der Selbstverstümmelung ist das, was man heute gar nicht mehr so selten hat, die Geschlechtsumwandlung. Ich habe jetzt erst wieder von einer Familie gehört, die extrem viel Gewalttat seitens des Vaters erlebt hat, dass die inzwischen erwachsene Tochter unbedingt ihre Brüste loswerden will. Sie hat lange in einer lesbischen Beziehung gelebt, dann ist das auseinandergegangen und jetzt will sie das dadurch verfestigen, dass sie sich umoperieren lässt. Eine Form der Selbstverstümmelung, eine verkappte Form von Trauer. Es ist oft den Betroffenen kaum zugänglich und deswegen ist es wichtig, und ich finde das außergewöhnlich, dass der Prophet wiederum auf eine beinahe stellvertretende Weise das dem Volk Israel vorlebt. Ich will klagen und heulen, barfuß und nackt gehen. Ich will Wehklage halten wie die Schakale und Trauer wie die Strauße. Na, Schakale sagen uns eher wenig, weil wir die selten auf unseren Feldern finden, aber wir wissen, wie die Wölfe heulen und wir kennen, dass Hunde so trauern, richtig klagen, wenn deren Herr irgendwo abhanden kommt oder stirbt. Dann gibt es Hunde, die eingehen, weil sie tagelang nur noch heulen, nichts mehr fressen, kaum noch trinken. Und ich finde es erstaunlich, dass ein Mensch das freiwillig tut, dass er sich selber da hinein begibt. Und dieser gleichzeitig ist der einzige Weg, um dieser schlimmeren Form von Verstümmelung und Zerstörung der Persönlichkeit auszuweichen, dass wir Trauer zulassen. Und zwar nicht nur für ihn selbst, denn damit gibt Michael ja ein Beispiel, wie mit Elend, wie mit falschem Leben umzugehen ist, ein Beispiel, dem eigentlich das Volk folgen sollte. Und ich glaube, dass es bis heute so ist, dass oftmals Gläubige in einer prophetischen Weise in solchen Dienst hineingehen, dass sie das Leiden nach außen tragen, was eigentlich existenziell andere betrifft. Micha gehörte nicht zu denen, die sich der Verbrechen Israel schuldig gemacht hat. Er war kein Götzendiener, er war keiner, der sich von Gott wegbewegt hat, er war keiner, der den Hurenlohn geliebt hätte. Aber er wird oder gibt zeichenhaft ein Vorbild, wie sich dieses Abweichen von Gott heilen lässt, dass man das nach außen trägt. Ich denke manchmal, dass jemand, der in einer christlichen Umgebung aufgewachsen ist, in einer gläubigen Familie oder auch in einer normalen Gemeinde, damit eher ein Problem hat, als jemand, der von draußen kommt. Wer von draußen kommt, hat das Elend am eigenen Leib so ungebrochen erfahren, dass er gar nicht drumherum kommt, das auch auszuleben. Aber dass jemand in der Gemeinde so eine Sozialisation hat, dass er es gar nicht wagt oder dass ihm gesagt wird, die Freude des Herrn ist eure Stärke, bitte halte ich mal daran, so dass das gar nicht gewagt wird, Trauer und Schmerz auszuleben. Und doch ist es wichtig. Für jede Erneuerung ist eine Umkehr, die auch unsere Gefühle mitnimmt, wichtig. Ich habe das als junger Gläubiger mit einigem Entsetzen gelesen, wenn Männer Gottes wie David Wilkerson schreiben, er hat es bezeugt, dass die Arbeit unter den drogenkranken Jugendlichen begonnen wurde und Ende der 50er Jahre und in den 60ern dann auf den Höhepunkt kam, dass er schreibt, Tränen sind ein beinahe unabdingbares Zeichen wirklicher Reue. Oh, habe ich gedacht, ich habe noch nie um meine Sünden geweint. Ich glaube, das kriege ich auch nicht fertig. So schlimm waren die ja auch nicht. So war meine Haltung damals. Und Gott musste mich erschüttern, wirklich mein Inneres, mein verfestigtes, verhärtetes Inneres verändern, um das in der ganzen Tiefe durchzuleiden, was es eigentlich heißt, von Gott abgewichen zu sein und nicht abgefallen. Denn es dürfte schon so sein, dass jemand aus einem gläubigen Elternhaus nicht von Gott abfällt, aber von Gott abweicht. Das ist die Regel. Denn wir allesamt sind abgewichen, heißt es. Unter Mangeln des Ruhms, den wir bei Gott haben sollten. Und das betrifft gerade auch Kinder aus gläubigen Familien. Und das bedeutet, dass es wirklich wichtig ist, dass wir solche Erfahrungen machen, dass wir von ganzem Herzen zu Gott umkehren. Erst dann wird uns die Tiefe der Not und der Verlorenheit eines Ungläubigen auch nahe gehen. Sonst gehen wir da locker drüber weg und sagen, naja, sein Problem, muss er umkehren, kann man so und so lösen. Wir haben dann alle unsere Standardideen, wie man damit umgeht, aber man kann nicht jemanden aus dieser Not heraus begleiten. Mache dir eine Glatze und schere dich um der Kinder deiner Wonne willen. Mache deine Glatze breit wie die des Geiers, denn gefangen sind sie von dir weggezogen. Das sagt der Prophet, als es noch nicht real so weit war. Das kam ja erst einige Jahrzehnte, fast schon über Jahrhundert, also über 100 Jahre später. Da wurde dann das Volk in die assyrische Gefangenschaft weggeführt. Und schon wird es prophetisch vorneweg gesagt, und ich denke, dass das eine Bedeutung hat auch heute. Wenn Kinder gefangen weggeführt werden, gerade aus gläubigen Familien, dann ist das genauso ein Grund zur Trauer. gefangen. Wodurch? Geknechtet unter die Sünde. Unter der Herrschaft des Teufels. Gerade wenn man nicht aus einer christlichen Sukzession kommt, dass Eltern und Großeltern und Urgroßeltern selber schon gläubig waren. Da passiert das recht leicht. Vielleicht zur ersten Generation, derer gehört, die zu Gott zurückgekommen sind, und dann die Kinder kennen noch das gottlose Wesen vorneweg und werden weggeführt in die Gefangenschaft. Das ist eine grausame Sache. Aber es ist auch eine Hoffnung, dass Gott Propheten dieses Leiden mit auferlegt. Das ist als Nachtrag zu diesem Kapitel 1 noch zu sagen. Wenn wir uns heute mit dem zweiten Kapitel beschäftigen, möchte ich nur bis Vers 11 lesen zunächst. Und wenn ich das lese, bitte ich euch mal, dass ihr euch die Zeit Michas vor Augen führt. Und am Ende dieser Verse werde ich fragen, worauf sich das bezieht. Das hat einen ganz realen Bezug in seiner Zeit. Es sollte uns auffallen, wenn wir ein Stückchen die Bibel kennen. Ich gebe einen Tipp, es hat was mit dem ersten Buch der Könige zu tun. Wehe denen, die Unheil ersinnen und böse Taten auf ihren Lagern. Beim Morgenlicht führen sie aus, weil es in der Macht ihrer Hand steht. Begehren sie Felder, so rauben sie. Und Häuser, sie nehmen sie weg. Und sie üben Gewalt am Mann und seinem Haus, am Menschen und seinem Erbteil. Darum, so spricht der Herr, siehe, ich ersinne gegen diese Sippe Böses, aus dem ihr eure Hälse nicht ziehen und unter dem ihr nicht aufrecht gehen werdet, denn es ist eine böse Zeit. An jenem Tag wird man einen Spruch über euch anstimmen und ein klägliches Klagelied klagen. Man wird sagen, wir sind völlig verwüstet, den Besitzanteil meines Volkes vertauscht man. Wie entzieht man mir das Land? Zur Vergeltung verteilt man unsere Felder. Darum wirst du niemand haben, der je die Messschnur an einen Losanteil anlegt in der Versammlung des Herrn. Weissagt nicht, weissagen sie. In der Art weissagt man nicht. Die Schmach wird uns nicht erreichen. Darf man so etwas im Haus Jakob sagen? Ist der Herr etwa ungeduldig? Oder sind dies seine Taten? Sind seine Worte nicht gütig gegen ein Volk, das rechtschaffen lebt? Aber längst schon lehnt sich mein Volk als Feind auf. Vom Oberkleid zieht ihr den Mantel denen aus, die sorglos vorübergehen, die vom Krieg zurückgekehrt sind. Die Frauen meines Volkes vertreibt ihr aus ihrem behaglichen Haus, und von ihren Kindern nehmt ihr meine Zier für ewig. Macht euch auf und geht, denn dies ist der Ruheort nicht, um der Verunreinigung willen, die Verderben bringt, und zwar schlimmes Verderben. Wenn da ein Mann wäre, der dem Wind nachläuft und betrügerisch lügt, ich will dir weissagen, von Wein und von Rausch trank, der wäre ein Prophet dieses Volkes. Die letzten zwei Verse haben erkennbar einen anderen Zusammenhang. Ich lese doch. Sammeln, ja sammeln will ich dich, ganz Jakob, versammeln. Ja, versammeln werde ich den Überrest Israels. Ich werde ihn zusammenbringen wie Schafe im Pferch. Wie eine Herde mitten auf der Drift, sodass es von Menschen dosen wird. Herauf zieht der Durchbrecher vor ihnen her, sie brechen durch und durchschreiten das Tor und gehen durch es hinaus und der König schreitet vor ihnen her und der Herr an ihrer Spitze. Worum geht es in diesem ersten Abschnitt? Richtig, richtig, richtig. Welche Situation ist das im Leben des Micha? Es ist ohne auch nur einmal diesen Namen fallen zu lassen. Aus zweiter, ich möchte sagen, unabhängiger Quelle eine Bezugnahme auf das, was mit und was dem Naboth geschieht. Micha war ja ein Zeitgenosse Ahabs. Und natürlich, Elia ist dort, der gegen Ahab gezeugt hat. Und Gott sendet einen zweiten Mann als Zeugen gegen Ahab. Ohne dass der direkt zu ihm hingeht. Und das ist ein Geheimnis Gottes. Dass es Sachen gibt, die werden dem Sünder direkt ins Gesicht gesagt. Und es gibt eine zweite, eine Bestätigung dessen, dass es aufgeschrieben ist. So nenne ich das mal. Das ist an anderer Stelle gesagt worden. Und damit wird es durch einen zweiten Zeugen bestätigt. Und das ist was Geheimnisvolles. Gott sagt an anderer Stelle, ich habe früh mich aufgemacht, sendend und suchend. Also er hat frühzeitig seine Propheten gesandt und gesucht, dass das Volk umkehrt. Und Jesus gibt dieses Gleichnis, wo es heißt, dass der Besitzer eines Weinbergs außer Landes reist und gibt den Weinberg zur Verwaltung und sendet dann, um die Pacht in Empfang zu nehmen, und die weisen den Gesandten ab. Und er sendet wieder, und das heißt, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Am Ende sendet er seinen eigenen Sohn und sagt, den werden sie fürchten. Und die Folge ist, das ist der Erbe, wenn wir den töten, fällt das alles in uns. Es gehört zu den verrückten Möglichkeiten, die widerspenstige Menschen haben, dass sie den Anspruch Gottes auf ihr Leben immer und immer wieder ausschlagen können. Und es gehört zu den Besonderheiten unserer Zeit, dass das bis zum Exzess auch gemacht wird. Dass nicht mal der eine oder andere nicht hört, sondern dass sich das ganze Volk, so hier in Deutschland als auch auf der ganzen Erde, verschworen hat, Gott den Gehorsam zu verweigern. Und Gott sendet immer noch seine Knechte, die Propheten, aber es ändert nichts. Also sendet ihr das Wort ein zweites Mal und das muss heißen, nicht unbedingt, dass es dem dann ins Gesicht gesagt wird, sondern dass damit das Wort, das der Erste dem zur Warnung gepredigt hat, nur bestätigt wird. Dieses Kapitel hat einen Schlüsselvers. Auch den begegnen wir im Neuen Testament wieder. Es gibt einen Schlüssel, wie mit solchen Leuten umzugehen ist, die nicht hören wollen und die sich verhärtet haben gegenüber der Warnung Gottes. Könnt ihr euch dann anstreichen, wenn ihr den gefunden habt. Findet ihn jemand? Vers 10. Macht euch auf und geht. Wenn man in einem Umfeld ist, in dem man sich so festgelegt hat, den Ordnungen Gottes zu widerstehen und den Warnungen Gottes zu widerstehen, bleibt keine andere Wahl, als daraus zu gehen. Macht euch auf und geht. Vielleicht ist das eine Ermutigung für einige unter uns, die in solchen oder die aus solchen Familienverhältnissen irgendwann weichen mussten. Und dann werden sie noch konfrontiert und man wird gesagt, du musst ja nicht so hartherzig sein und kannst du dich nicht kümmern und ist es nicht besser. Du versuchst es nochmal, sondern dort hinein redet Gott, macht euch auf und geht. Triffst du auf solche widerspenstigen, auf so ein widerspenstiges Umfeld, was nicht hören will, nicht hören will, dann quäle deine gerechte Seele nicht länger. Das hat Lot gemacht. Und er hat dabei seine ganze Familie eingeflößt. Er bleibt in den Duren Sodoms und sie wollen noch nicht mal hören, als sie am letzten Moment noch vor der Katastrophe gerettet werden sollen. Sie wollen nicht. Es heißt, seine eigenen Schwiegersöhne, in deren Augen war er wie einer, der Witze macht. Und Gott hält das Gericht zurück. Die Engel sagen, wir können nichts tun, bis du die Stadt verlassen hast. Und dann drängen sie. Und die ganze Stadt versinkt im Feuer. Und die Schwiegersöhne sind die Ersten, die umkommen. Und die Ehefrau ist die Nächste, die dabei kaputt geht. Und die Töchter und sich selber verliert er danach. Im Rausch und im Inzest endet die Geschichte eines Gerechten. Eine grausame Entwicklung. Weil er nicht bei Zeiten gegangen ist. Und deswegen muss man Mut machen, dass Leute aus ihren Umgebungen heraustreten. Wo diese beständige Widerspenstigkeit und diese beständige Unwille, auf Gott zu hören, vorherrscht. Macht euch auf und geht. Denn das ist der Ruheort nicht. Um der Verunreinigung willen. Die Verderben bringt, und zwar schlimmes Verderben. Es gibt Verunreinigung, die heilt. Die heilt Gott. Ja, wir lesen das gerade, dass Jesus viele Aussätzliche gereinigt hat. Aber es gibt einen Aussatz der Seele, möchte ich mal sagen, der ist unheilbar, der ist verderblich, Jesus ist nämlich nicht einem einzigen Unreinen nachgerannt. Der hat nicht sich vom Bürgermeister von Jerusalem oder von den Obersten des Volkes sagen lassen, wo gibt es noch unreine Leute? Zeigt sie mir mal. Oder wo ist denn die nächste Leprakolonie? Wer kam, hat Hilfe gekriegt. Aber hinterhergerannt ist ja niemanden. Wirklich niemanden. Das ist vielleicht eine der schwierigsten Lektionen, die fromme Leute zu lernen haben. Dass Gottes Liebe nicht wohlfeil ist, dass man jemanden hinterher schmeißt, der sie nicht will. Sondern sie ist für denjenigen, der sie sucht. Für denjenigen, der umkehren will und da noch nicht mehr für jeden. Denn man kann auch das wollen und verpasst trotzdem. Denkt an die Beispiele, dass Jesus jemand beruft und er sagt, ach Herr, zuvor doch. Wenn uns Gottes Sache nicht das Erste und Wichtigste ist, kann man sie auch noch verpassen. Eigentlich, wenn man sogar schon von Gott berufen ist. Oder sogar, wenn man selbst sich auf den Weg macht, wie der andere, der sagt, Herr, ich will dir nachfolgen. Aber, ihr erinnert euch, dass wir jemanden Gottesmann hatten, der das den Unterschied gepredigt hat zwischen Aber und Amen. Das ist der Unterschied bis auf den heutigen Tag. Ich will, Herr, aber nach meinen Bedingungen. Ich will, Herr, aber wenn es nicht zu schwierig ist. Ich will, Herr, aber wenn ich dabei nicht bei Menschen anecke. Alles das sind Wege, bei denen wir scheitern müssen, außer wenn ich sage, ich will, Herr. Und Jesus sagt uns was und wir sagen unser Amen dazu. Das hört sich jetzt so allgemein an, das gehört sich so selbstverständlich an oder so einfach. Und es ist die besondere Situation des Hörens in schwierigen Zeiten. Wenn wir durch dieses Kapitel versweise gehen. Da steht am Anfang dieses berühmte Wehe. Wehe. Wir haben gelernt, dass Wehe immer das wörtlich bedeutet, dass es nämlich Krankheit auslöst. Manches Mal löst aber auch eine Krankheit in Wehe aus. Wir lesen nämlich Wehe denen, die Unheil ersinnen und böse Taten auf ihren Lagern. Was war denn das für eine Situation? Natürlich. Ahab, der im Frust, in der Depression sich einfach auf seine Nase haut und der sich wegdreht. Und dem dort noch nicht mal selber einfällt, sondern durch seine Frau empfohlen wird, wie dieses Problem, was er so hat, zu lösen ist. Nämlich den Gerechten aus dem Weg zu räumen. Und es wird ihm angerechnet. Es geziemt einem König nicht, frustriert auf seinem Bett rumzuliegen. Ich sage das wirklich so. Es geziemt einem Königskind, einem Nachfolger Jesu nicht, dass er frustriert sich hinpackt und wartet, was ihm dann so durch den Kopf geht oder was andere ihm dann vielleicht danach noch einreden. Es geziemt einem Gotteskind, dass er den Herrn sucht und seine Klage vor ihm ausschüttet. Aber nicht, dass wir wie die kleinen Kinder rumbocken und dann erwarten, dass sich irgendwas zum Besseren dreht. Es wird sich durch diese Methode nichts zum Besseren drehen. Solche Methoden ziehen nur unheilvolle Gedanken nach sich. Man kann das tatsächlich so weiter sagen. Es gibt nicht wenige Frauen, nicht wenige gläubige Frauen, die leiden unter solchen Männern, die immer nur frustriert sind, immer nur unzufrieden, die das aber auch pflegen, die das zu einer Lebenshaltung gemacht haben und die sich dann schon wieder fürchten müssen, wenn sich der Mann zurückzieht und verkriecht, weil sowieso nur unheilvolles Denken und Reden dort geboren wird. Und deswegen müssen wir uns vor solchen Dingen ganz nüchtern hüten, andere Wege einschlagen. Und wehe, wenn jemand mit so einer Veranlagung auch noch Macht hat. Ich sage mal, dann ist es ja noch ein Segen, wenn man von anderen abhängig ist. Aber wenn es hier steht, beim Morgenlicht führen sie es aus, weil es in der Macht ihrer Hand steht, dann wird es richtig gefährlich. Da ist die Abhängigkeit ganz nüchtern gesehen, oder die ganz praktische Abhängigkeit als Lohnarbeiter oder sowas, noch ein Segen, wenn man dann zwangsweise auf andere Gedanken gebracht wird. Aber wenn jemand dann noch Herr ist und entscheiden kann, dann wird es richtig gefährlich, dann kann man aus solcher schlimmen Laune oder Grundhaltung heraus einen Schaden dann anrichten, der dann auf einen selber zurückfällt. Begehren sie Felder, sie rauben sie. Und Häuser, sie nehmen sie weg. Und sie üben Gewalt am Mann und seinem Haus, am Menschen und seinem Erbteil. Da muss man sich natürlich fragen, was hat das mit unserer heutigen Zeit zu tun? Trifft das nicht auch gerade auf diese Bankenkrise zu? Ist das nicht das, was wir jetzt weltweit erleben, dass Leute, die die Macht haben, dann den Armen einfach enteignen? Vorneweg haben sie ihnen Kredite aufgeschwatzt, dann wird es schwierig und dann wird ihnen genommen was. Was der andere begehrt. Und damit wird in Wehe ausgesprochen auch über vieles an Geschäftspraktiken, die wir heutzutage im weltweiten Handel und in den internationalen Beziehungen für normal verkauft kriegen. Darum, so spricht der Herr, siehe, ich ersinne gegen diese Sippe Böses, aus dem ihr eure Hälse nicht ziehen und unter dem ihr nicht aufrecht gehen werdet, denn es ist eine böse Zeit. Das bezieht sich zunächst direkt auf Ahab und seine Sippe. Zur Zeit seines Sohnes wird diese ganze Sippe ausgerottet, ohne Hoffnung, ohne Rettung. Bleibt nichts übrig. Und wenn es heute wieder solche Sippen trifft? Ich habe letztes Mal erzählt, es gibt verschiedene Millionärssippen, Milliardärssippen. Da ist der Fluch Gottes an das Leben dieser Familien geheftet. Weil am Anfang solche Dinge stehen. Man raubt, man nimmt, man herrscht. Und dürfen nicht denken, dass das nur in Kirgisien oder in Nigeria oder in irgendwelchen anderen Dritte Weltstaaten ist, sondern das kann man genauso gut beobachten in Amerika. Zum Beispiel, genau, oder hier in Deutschland. Dass das Unheil über Menschen kommt. die nicht auf solche einfachen Dinge geachtet haben, auch das Recht des anderen zu respektieren. Und man muss sich fürchten, wie selbstverständlich abgebrüht und gewalttätig man immer weiter damit umgeht und nicht den Herrn fürchtet. An jenem Tag wird man einen Spruch über euch anstimmen und ein klägliches Klagelied klagen. Das sind diese Besonderheiten der hebräischen Sprache. Es wird nicht verstärkt, sondern verdoppelt und in diesem Fall wird es verdreifacht. Es bleibt nur Elend. Keine Chance. So wie ihr habt keine Chance hatte. Und wie man heute nüchternerweise sagen muss, es gibt Leute, die schon zu Lebzeiten keine Chance haben, solange oder weil sie unbußfertig sind. Wenn wir mal die Geschichte Ahabs nachlesen und diese Auseinandersetzung, das finden wir im ersten Buch der Könige, Kapitel 21 und 22, da wird eine Sache erstaunlich deutlich, dass nämlich Gott das Gericht ausspricht über ihn und es heißt, und Ahab kleidete sich in Sack und Asche und warf sich auf sein Bett. Na gut, das war nur schon sein regelmäßiges Möbel, wenn irgendwas schwierig war. Aber gleich wird der Prophet Elia zu ihm gesendet mit dem Wort des Herrn, weil sich Ahab gedemütigt hat, wird das Unglück nicht zu seiner Zeit, sondern zur Zeit seines Sohnes über seine Sippe kommen. Erstaunlich, dass die Bußfertigkeit so schnell die Gnade Gottes nach sich zieht, aber wie katastrophal, dass die Bußfertigkeit Ahabs nicht bestehen bleibt. Nach diesen Dingen kommt gleich als nächstes wiederum dieser Kriegszug gegen die Syrer, diese Gewalttat gegen Micha, und das beschleunigt sein eigenes Ende. Jetzt mache ich mal einen Sprung in die letzten beiden Verse. Wenn Gott durch Micha sagen lässt, sammeln, ja sammeln will ich dich, ganz Jakob, versammeln, ja versammeln werde ich den Überrest Israels, ich werde ihn zusammenbringen wie Schafe im Pferch. Da haben wir das genauso. Und zwar sogar viermal, fünfmal, sammeln, ja sammeln, versammeln, ja versammeln und zusammenbringen. Fünfmal. So wie Gott dreimal vorher das Unheil über Ahab ausgesprochen hat, spricht er fünfmal die Gnade über den Rest seines Volkes aus. Und wisst ihr, in welchem Zusammenhang das wiederum steht? Als Micha diese Lügenprophetie der Baalspropheten aufdeckt, oder der falschen Propheten, die Baalspropheten waren ja zu der Zeit schon gerichtet. Als er diese Lügenpropheten und diesen Lügengeist aufdeckt, da endet er mit den Worten, siehe, ich sah Israel über die Berge zerstreut, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und das ist eine erstaunliche Sache. So wie über das Haus Ahab das Gericht ausgesprochen wurde und da die Hirtenschaft über Israel zerstört wird, beginnt die Hirtenschaft Gottes wieder. Manches Mal muss er solche Leute wegnehmen, um selber wieder Herr seines Volkes zu werden. Und hoffen wir, dass es das ist, was im Moment gerade über Polen passiert. Dass die Leute, die weggenommen worden sind durch diesen schrecklichen Unglücksfall, ersetzt werden durch Gott selber, dass er Hirte seines Volkes wird. Denn es ist das Land in Europa, wo sich die meisten Menschen, die meisten Bürger zu Gott bekennen. Und doch ist es verdeckt, doch ist es einer äußerlichen Tradition unterworfen. Und hier haben wir die Zusage, dass Gott sich des Überrestes seines Volkes selbst annimmt, dass sie durch diese Widerspenstigkeit zwar zerstreut sind, aber dass Gott sie versammeln will. Und das ist das wirklich Erstaunliche. Und das geht bei Weitem weiter als die Gnade, die er Ahab erzeigt hat, indem er auf dessen kurzfristige Reue reagiert. Er bleibt seinem Volk treu. Obwohl das eigentlich kaum Sinn macht, obwohl man sagen würde, Menschenskinder, das ist ja gar nicht gerechtfertigt. Es ist die Treue Gottes in sich selbst, die auch unsere Chance ist. Um seinetwillen wird er sich ermahnen. Das ist auch unsere Hoffnung, wenn wir weit abgewichen sind von Gott. Um seinetwillen hält er uns die Treue. Nicht, weil wir gerade die richtige Tiefe an Buße erreicht haben. Nicht, weil wir heute uns entschließen, wieder mit neuer Entschiedenheit auf seinen Weg zu gehen, sondern weil er treu ist, auch wenn wir untreu geworden sind. Warum ist das so? Weil so ein Abfall, wie es zur Zeit Ahabs war, immer verbunden ist mit der Korruption der geistlichen Leiterschaft. Mit einer Verdrehung der Wahrheit in Lüge, so dass man am Ende das kaum noch voneinander unterscheiden kann. Weissagt nicht, weissagen sie. In der Art weissagt man nicht. Die Schmach wird uns nicht erreichen. Genau die Dinge, die man denn dem Micha selber um die Ohren gepackt hat. Genau die Dinge, wie Zedekia, dieser falsche Prophet, mit ihm umgegangen ist. Weissagt nicht. Oder so kann man nicht weissagen. Das ist der Bote, den der König gesandt hatte. Der sagt, alle haben sie einstimmig mit einem Mund dem König Gutes prophezeit. Mach's doch auch so. Und das heißt für mich, ja, so wahr der Herr lebt, ich werde nur das sagen, was Gott mir sagt. Und dann macht es doch auf eine sarkastische Weise. Und diese Besonderheit, die wir schon im vergangenen Sonntag gelesen haben, die Besonderheit der Sprache, wie wir sie bei Micha finden, das zieht sich auch durch das zweite Kapitel fort. Es gibt wenige Stellen der Bibel, die so sehr durch eine ganz kleine Veränderung einen zweiten Sinn kriegen. Ich habe das in meiner Übersetzung also ganz extrem, so wie diese Wortspiele beim letzten Mal, wo es um das Gericht über die verschiedenen Städte Israels geht. Eine solche Besonderheit sind, so geht es heute weiter, dass fast in jedem Vers man durch eine ganz kleine Veränderung noch einen doppelten Sinn hinkriegt. Ein anderer Buchstabe, andere Sinnbedeutung. Also, man kann zum Beispiel ich will nur ein paar solche Dinge herausholen. Da ist es im Vers 4. Den Besitzanteil meines Volkes vertauscht man. Wie entzieht man das Land? Das kann man auch übersetzen. Das Land wechselt den Herrn. Oder der Besitzanteil wird neu vermessen. Und da ist niemand, der zurückgibt. Und dann geht es weiter. Weissagt nicht, weissagen sie. Das kann auch heißen, geifert nicht, geifern sie. Oder in der Art weissagt man nicht. Lass nicht triefen, also lass nicht Worte von dir, von deinem Mund fließen. Dann im Vers 7. Gibt es eine Wandlung? Also darf man so etwas im Haus Jakob sagen? Ist der Herr etwa ungeduldig? Kann man auch übersetzen, gibt es eine Wandlung beim Haus Jakob? Oder mit der Veränderung eines Buchstabens, ist das Haus Jakob denn verflucht? Und wir können davon ausgehen, dass die Juden damals diese Doppelsinnigkeit verstanden haben. Das ist in unserer Sprache schwer zu übertragen. Wir würden heute vielleicht sagen, wie so eine Art freudscher Versprecher, dass man mit einer kleinen Buchstabenverdrehung oder mit einem falschen Wort einen ganz anderen Sinn aussagt. Aber ich gehe davon aus, dass das die Situation des damaligen Volkes war. Diese Doppelzüngigkeit, dass man etwas, was Gott gesagt hat, nur ein bisschen verändert und man kriegt einen anderen Sinn. Das ist das Wesen solchen Abweichens bis auf den heutigen Tag. Dass nämlich, wenn jemand nicht hören will, das oft dadurch kaschiert wird, dass man einfach einen anderen Sinn dem Wort Gottes unterstellt. Ganze theologische Richtungen gehen so. Man möchte nicht diesen Eingriff Gottes in unser Leben, diese Herrschaft über uns, allzu kriegt es einen kleinen Touch, der daneben geht. Und aus dem Kleinen wird ein Großes abweichen. So wie am Anfang die Weiche falsch gestellt ist. Man lange daneben fahren kann und dann geht es in eine ganz andere Richtung. Mir ist das früher immer so aufgefallen, als ich noch auf der Insel Rügen wohnte. Bin ich ja mit dem Zug oft dahin gefahren. Und wenn man den Bahnhof Duchow verlassen hat, bevor man nach Anklam kam, dieses große Weichenfeld, dort zweigte die Nebenstrecke nach Usedom ab, die dann zur Karniner Brücke geht. Und dann ging kilometerlang, gingen zwei Strecken nebeneinander. Da denkt man, es ist doch dieselbe Richtung. Und irgendwann, mitten in der Botanik, zweigt das komplett ab und führt heute zum Botten. Da geht gar nichts mehr weiter. Ja, eine kleine Veränderung führt vollkommen in die Irre. Und so ist das, dass Dinge, die man etwas verändert am Wort Gottes, solche krassen Abweichungen nach sich ziehen können, wo Menschen in die Irre geführt werden. Wo man denkt, ist doch alles in Ordnung, ist doch, hört sich doch noch gleich an. Und deswegen müssen wir sorgfältig auf das ganze Wort Gottes achten. Und deswegen heißt es, aber längst schon lehnt sich mein Volk als Feind auf. Vom Oberkleid zieht er den Mantel denen aus, die sorglos vorübergehen. Es war verboten. Jesus sagt später, wenn jemand dir den Mantel nimmt, dann gib auch das Kleid. Da wird heute draus gemacht, dass man auf alles verzichten soll. Das ist aber nicht der eigentliche Sinn dessen, was Jesus sagt. Ein Jude, der einem den Mantel geraubt hat, dem man dann nach das Oberkleid hinterhergibt, der wird dadurch von seiner Unrechtmäßigkeit überführt. Das ist der Sinn. Viele Ansätze der Bergpredigt werden komplett falsch verstanden, dass man sagt, na, verzichten wir auf alles, das ist das, was Jesus lehrt. Das ist es nicht. So, Jesus lehrt seine Jünger, wie sie der Ungerechtigkeit entgegentreten, indem sie nicht Unrecht auf Unrecht häufen, sondern das Unrecht verstärken, indem sie freiwillig da einen Schritt weitergehen. Umzukehren, ganz genau. Das ist der Sinn, dass wir auch so mit Menschen umgehen. Nicht, dass wir auf unsere ganzen Rechte verzichten und sagen, naja, wir müssen um Jesu willen leiden. Das ist eine der Fehldeutungen der Schrift. Sondern, dass wir den Ungerechten damit warnen, indem wir freiwillig das noch verstärken, was er Unrecht tut. Wenn einer dich zwingt, eine Meile zu gehen, mit dem geht zwei. Wisst ihr, was das heißt? Jeder römische Soldat durfte in den besetzten Ländern die Menschen zwingen, eine Meile sein Gepäck zu tragen. Dass das nicht missbraucht wurde, war das so begrenzt. Wenn aber einer gezwungen wird, eine Meile zu gehen und eine zweite geht, bringt er den Soldaten in richtige Bedrängnis. Denn dann konnte ein Dritter, der das beobachtet, sagen, das war ein ungerechter Soldat, konnte sich beim Kommandeur beschweren und konnte dessen Bestrafung fordern. Das ist der Sinn der zweiten Meile. Dass wenn Jesus, sonst würde das solchen Stellen widersprechen, werdet nicht der Menschen Knechte. So heißt doch, naja, du sollst es machen und wenn einer dich schlägt, halt ihm die andere Wange da. Man musste immer alles einstecken. Das ist überhaupt nicht gemeint. Wenn einer dich auf die rechte Wange schlägt, reicht ihm der andere da. Dann spätestens muss er aufwachen, dass der eine Schlag schon zu viel ist. Das ist auch nicht in einer provokanten Art gemeint, wie man das heute manchmal macht. Ja, schlag doch, schlag doch. Ja, man lacht vielleicht, aber das ist gar nicht, das ist verbreitet oft. Ja? Und man zettelt dort erst so richtigen Streit an. Das ist wirklich der demütige Weg, um das Herz des anderen zu erreichen, der auf dem falschen Weg ist. Um zu überlegen, also um den zu zwingen, sein eigenes Handeln zu überlegen. Nicht indem man ihm widersteht, sondern indem man das, was er falsch tut, bis auf die Spitze überhöht. Das ist unsere Aufgabe, dass wir in der Welt eben nicht alles klaglos mit uns machen lassen, sondern dass wir bewusst machen, auf eine Weise bewusst machen, dass das Herz dessen, der ungerecht handelt, erreicht wird. Das geschieht nicht immer, aber Gott greift dort ein und sorgt für Gerechtigkeit. Und wir haben das hier bei diesen Propheten, so wie Jesus zeugt gegen die Pharisäer und vorher Johannes der Täufer gezeugt hatte. Und wie heute das Zeugnis der Männer Gottes, der Propheten, gegen eine ungerechte Welt ist. Und in einer ungerechten Welt ist. Und es wird weiterhin als Schuld bezeugt, die Frauen meines Volkes vertreibt ihr aus ihrem behaglichen Haus. Schön, ich bin auf diesen Vers, also Gott, mir ist das noch nie bewusst geworden, dass Gott darauf achtet und dass das was Kostbares ist, dass Frauen ein behagliches Haus sich wünschen. Es sind ja immer Frauen, die für die Schönheit des Heims sorgen. Das ist ein tiefes Bedürfnis. Und Gott achtet das Bedürfnis und will nicht, dass es dazu kommt, dass die vertrieben werden. Denn, ich sag mal, was passiert ist. Wenn Naboth umgebracht wird, dann ist nicht nur der Rheinberg weg, sondern dann ist seine Frau als Witwe freiwillig. Und dann hat das, weil man das gesehen hat, der König selber hat dafür gesorgt, das war ja auf königliche Anordnung, dass es falsche Zeugen gibt. Wenn sich der König schon den Weinberg aneignet, dann kriege ich noch zwei falsche Zeugen und kriege die Frau auch aus dem Haus vertrieben, indem ich bezeuge, die haben das noch gar nicht abgezahlt und eigentlich gehört mir das. Und so geht das weiter. So zieht ein so ein Unrecht das nächste hinter sich. Und Gott achtet darauf. Und von ihren Kindern nehmt ihr die Zier für ewig. Auch das lässt sich wieder mit einem Buchstaben verändern, nehmt ihr die Wohnstadt für ewig. Ich gehe davon aus, dass wegen dieses Textes im Propheten Micha das, was uns im ersten Buch der Könige nicht beschrieben wird, tatsächlich das Unrecht so weit fortgesetzt hat, dass nicht nur Naboths Weinberg weg war, sondern auch noch der Frau und den Kindern das Haus geraubt wurde. Denn das ist genau das. Und das hat die, ich glaube, dass das nämlich das Maß voll gemacht hat, weil Gott ein Gott der Witwen und Waisen ist. Da wird eine zur Witwe gemacht, unrechtmäßig. Und dann wird den Waisen noch das genommen, was ihnen eigentlich gehört. Und das bringt das Gericht Gottes dann auf diese Königssippe. Und das bringt das Gericht Gottes bis zum heutigen Tag auch auf Familien, auf Völker. Dort, wenn man so eklatant das Recht des Geringen missachtet. Und für das Gottesvolk gibt es einen Weg. Macht euch auf und geht. Bleibt nicht in deren Mitte. Dass er nicht mit umkommt. Wir lesen das später, dass, ich glaube, beim König Josia, als diese Erweckung in Juda war, aus den Stämmen Israels, und zwar vor der Wegführung durch die Assyrer, viele zum Tempel Gottes kommen. Also viele heißt aus vielen Stämmen. Und wir können davon ausgehen, dass sie nicht bloß Besuchsreise dort waren, sondern dass sie dort die Gemeinschaft der Glaubenden gesucht hat. Und die haben ihr Leben gerettet. Und wenn ich vorhin gesagt habe, dass solche Zeiten der Ungerechtigkeit immer auch eine Veränderung des Glaubens oder des Religiösen mit sich ziehen, dann haben wir das hier. Wenn da ein Mann wäre, der dem Wind nachläuft und betrügerisch lügt, ich will dir weissagen, von Wein und von Rausch trank, dann wäre das ein Prophet des Volkes. Sie können es nicht aushalten, dass einer wirklich im Namen Gottes zu ihnen redet. Also suchen sie sich Leute, die ihnen nach dem Mund reden. Und wenn sie glatt aus dem Rausch heraus reden, das, was Gott ausdrücklich verboten hatte, das, was dann auch dem Verhärtetsten auffallen müsste, dass das nicht Gott gewesen sein kann. Aber wenn man das will, dann schluckt man alles. Dann geht man lieber in die Kneipe als in den Gottesdienst. Dann lässt man sich lieber von dort die Informationen bringen, als aus dem Wort Gottes. Und da merken wir, wie aktuell das bis heute ist. Wie sehr das, was dieser Prophet schreibt, auch auf unsere heutige Zeit zutrifft. Wo gehen Leute, um sich Rat zu holen? Lieber in die Gemeinschaft der Säufer, als in die Gegenwart Gottes. Und das ist gefährlich. Denn da ist die Verwerfung nahe. Da ist die Rettung für die Masse vorbei. Und deswegen erbarmt sich Gott des Überrestes. Wenn wir in der Gnade Gottes wandeln, dann sind wir genau auf dieser Seite. Amen.